Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie aus dem Heimatstudio in Lengries begrüßen. Zusammen mit unserem Referenten Subregens Dr. Benjamin Biel aus dem Münchner Priesterseminar St. Johannes dürfen wir heute spannende Bibelstellen des kommenden dritten Fastensonntags betrachten, die die katholische Kirche für dieses Lesejahr B dafür vorgesehen hat. Wir werden in dieser Sendung die drei Bibelstellen lesen und dazu die Auslegung unseres Referenten hören, bevor auch Sie an den Radiogeräten aufgerufen sind, mit uns telefonisch radioaktiv in diesen Bibelkreis einzutreten. Ein kurzer Steckbrief zum 33-jährigen Kaplan. Kaplan kann ihm nicht mehr sagen, er ist jetzt Subregens Dr. Benjamin Biel, der in dieser Sendereihe bei Radio Horeb bereits mehrmals zu hören war. Zuletzt im Januar diesen Jahres. Der gebürtige Stuttgarter Geistliche promovierte 2013 und wurde 2016 in Freising zum Priester geweiht. Von 2016 bis 2019, da hatte er seine Kaplanstelle im Pfarrverband Bad Tölz. 2019 wurde er zum Subregens des Münchner Priesterseminars berufen. Neben dieser Aufgabe arbeitet Dr. Biel an der Universität München. Aber nun zur Thematik unserer Sendung. In der ersten Lesung aus Exodus, dem Buch des Alten Testaments, Kapitel 20, 1 bis 17, hören wir von Gottes Geboten, die er durch Mose am Berg Horeb uns gegeben hat. Der Apostel Paulus verkündigt im 1. Korintherbrief 1, 22 bis 25 der zweiten Lesung des Sonntags, dass für die Welt unverständlich hinter dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Weisheit steckt. Im Evangelium nach Johannes 2, 13 bis 25 wird es spannend. Wir hören heute von einem aufgebrachten Jesus, der die Händler aus dem Tempel vertreibt, um auf die wahre Tiefe Gottes Tempel auch in seiner Person hinzuweisen. Provokativ und anständig für jene Machtausübenden, die Jesus längst durchschaut hat, aber das nicht hören wollen. Was wollen auch uns Gottes Worte durch diese Bibelstellen bei Radio Horeb sagen? Hören wir mit offenen Herzen hin und lassen sie auf uns wirken. In etwa einer halben Stunde bitten wir auch Sie, sich telefonisch in die Sendung mit einzubringen. Ein kleiner Tipp vorweg: auf unserer Internetseite www.horeb.org unter der Rubrik Bibeltexte teilen können Sie die entsprechenden Bibelstellen mitlesen und erhalten darüber hinaus noch einige Informationen. Doch nun begrüßen wir den heutigen Referenten aus München, Subregens Dr. Benjamin Biel, und bitten ihn um ein Eröffnungsgebet.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, Jahr für Jahr schenkst du uns die Gnade, uns in dieser Zeit der Buße auf die Feier des Todes und der Auferstehung deines Sohnes vorzubereiten. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass unsere Herzen öffne für dein Wort, dass dieses Wort in uns reiche Frucht trägt und uns bereitet im Hinblick auf das große Osterfest, das vor uns steht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Wir hören die erste Lesung aus dem Buch Exodus 20, 1 bis 17. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai in alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke den Sabbat, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, seinen Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.
Heute gewährt uns Gott einen sehr persönlichen Einblick. In der Beschreibung wird er nicht als Allmächtiger, nicht als Allwissender dargestellt, sondern als ein eifersüchtiger Gott, ein Gott, der, so scheint es, seine Gefühle zeigt. Das kann in mehrerer Hinsicht ganz erstaunlich sein, denn nicht, dass jemand Gottes Existenz leugnet, ist das erste Problem. Auch nicht, dass sich jemand gegen ihn stellt oder dass jemand mit ihm hadert oder an ihm zweifelt oder an ihm auch verzweifelt, sind die drängendsten Probleme Gottes. Mit Unglauben, Glaubensschwäche, Zweifeln und Klage kann er umgehen. Und oft genug sind das ja auch Momente am Glaubensweg und im Glaubensleben eines jeden. Was Gott dagegen wirklich zuwidergeht, ist, dass sich jemand für ihn ausgibt. Jemand, der so tut, als ob er Gott wäre und sich selbst auf Gottes Thron setzen möchte. Nichts und niemand in dieser Welt darf für sich beanspruchen, Gott gleich zu sein. Kein Mensch, keine Institution, keine Zeit und auch kein Volk. Aber warum ist das so wichtig? Warum ist das so entscheidend, dass es nur diesen einen Gott gibt, der eifersüchtig genau darauf achtet, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben, dass wir keine Gottesfälschungen haben? Wir kennen ja ganz unterschiedliche Formen von Fälschungen. Vor ein paar Jahren hat man und es dann die Öffentlichkeit gelangt, dass in den meisten Tiefkühlpizzen gar kein echter Käse drin ist, sondern nur ein gefälschter Käse. Da hat man noch sagen können, das war ärgerlich, aber das hat im Endeffekt niemanden etwas geschadet. Man tut doch niemanden was mit sowas. Das ist die harmloseste Art der Fälschung. Aber was ist, wenn zum Beispiel Medikamente gefälscht sind und Leute auf eine Wirkung hoffen, aber durch das gefälschte Medikament, die sich nicht einstellt? Und je entscheidender etwas wird in unserem Leben, desto tragischer wird eine Fälschung. Bei der Tiefkühlpizza können wir noch gut damit umgehen. Bei den Medikamenten wird es dann schon schwieriger. Und wenn Gott gefälscht ist und wir auf einen gefälschten Gott hereinfallen, dann wird es wirklich dramatisch. Denn von diesem Gott können wir keine Liebe und keine Hoffnung erwarten und können nicht erwarten, dass er uns rettet. Wir verschwenden unser eigenes Leben, wenn wir uns an einen gefälschten Gott halten. Denn kein falscher Gott kann uns erlösen. Alle diese Götter, die menschengemachten Götter, sind machtlos. Nur das Original heilt, rettet und erlöst. Was es heißt, sich an diesen Gott zu halten, das hören wir auch in dieser ersten Lesung. 10 Gebote, die Gott dem Volk Israel mit auf den Weg gibt, sind eine solche Orientierung, sich in seinem Leben an diesen Gott zu halten. Sie weisen nicht nur ganz allgemein verbindlich einen Weg zu einem ordentlichen Leben, sondern wer sie befolgt, wird etwas von diesem Originalgott in seinem Leben verwirklichen und erfahren können. Und noch eine zweite Auswirkung haben diese 10 Gebote. Wer sie für sein Leben beachtet, wird nicht der Gefahr erliegen, sich selbst mit Gott zu verwechseln. Er wird nicht selbst zu einer Gottesfälschung, der sich dann über andere Menschen erhebt, andere aburteilt, sei es in Worten oder Gesten. Diese Gebote rufen jedem von uns immer wieder dieses eine auch in Erinnerung. Sie sagen jedem von uns, du bist nicht Gott, denn es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott Israels, der Gott Jesu Christi, ist das Original. Und nur das Original ist heilsam und segensreich.
Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind gerade. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Das Gebot des Herrn ist rein. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist lauter, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig in Waben. Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen. Reichen Lohn hat, wer sie beachtet. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Sie hören Radio Horeb, Höre Israel, die Sendung, die Bibelsendung für die Texte des Sonntags, die die katholische Kirche für uns bereitstellt. Das war der Psalm 19, den wir gerade gehört haben, der Zwischengesang. Die Auslegungen dazu hält heute Subregens Dr. Benjamin Biel aus dem Priesterseminar in München. Nun kommen wir zur zweiten Lesung aus dem 1. Korintherbrief 1,22-25. Schwestern und Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen.
Jeder Mensch kann anscheinend einen Grund haben, den Gekreuzigten abzulehnen. Mit Juden und Griechen bzw. Juden und Heiden sind nämlich alle Menschen gemeint. Das sind die zwei Menschengruppen, zwei Teile der Menschheit, die man so gemeinhin aus jüdischer Perspektive eingeteilt hat. Jeder von denen findet einen Anlass, den Gekreuzigten abzulehnen. Aber bei jedem, für die Berufenen, Juden wie Griechen, gibt es auch den Anlass, in ihm Gottes Kraft und Gottes Weisheit zu sehen. Was könnte denn an diesem Gekreuzigten stören? Er ist ein Ärgernis für die Juden, heißt es. Ein Ärgernis also für diejenigen, die an den einen Gott des Himmels und der Erde glauben. Gerade für sie stellt er eine besondere Herausforderung dar, weil der Sohn Gottes, Christus, am Kreuz gestorben ist. Das Kreuz ist der Ort der Verfluchten, der Ort, wo diejenigen enden, die von Gott verlassen sind Und da soll der Sohn des allmächtigen Gottes hängen? Sicherlich nicht. Ein allmächtiger Gott kann nicht ohnmächtig am Kreuz hängen. Der Gott des Lebens kann nicht von Menschen getötet werden. Das stößt bei den Gottgläubigen auf am Gekreuzigten, an Jesus Christus. Deswegen ist er ein Ärgernis, deswegen wird er für sie ein Anlass, ihn abzulehnen. Die Griechen dagegen halten das für Torheit, was hier geschieht, weil so etwas geht ja gar nicht. Jemand, der sich am Kreuz selber hingibt und deswegen die Sünden aller Menschen vergeben sein sollen und Auferstehung von den Toten, sowas haben wir auch noch nie erlebt. Vielleicht gibt es so einen Gott, der anerkennt, dass es gut und schön ist, dass es uns gibt, aber das ist auch schon alles. Das, was man eigentlich bräuchte, wäre moralische Orientierung, etwas ein bisschen Aufbauendes, damit man gut durch das Leben kommt. Aber das, was wir am Gekreuzigten sehen, einer, der uns erlöst, erscheint aus dieser Perspektive der Griechen als Torheit, als Dummheit. Paulus dagegen zeigt auch, wie aus diesen beiden Perspektiven man gerade zum Glauben an Gott kommen kann, indem man auf den Gekreuzigten schaut. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Weisheit Gottes zeigt sich am Kreuz, weil es keine größere Liebe gibt als jene, die ihr Leben hingibt für die Freunde. In der Logik der Liebe, der Entäußerung, nur in dieser Logik können wir das Kreuz verstehen. Gott liebt uns und deswegen lässt sich der Sohn Gottes kreuzigen. Deswegen erleidet er all das Unrecht dieser Welt, um es von innen heraus zu verwandeln. Indem er als der Leidende und Sterbende vergibt und indem er stirbt, um den Tod selbst zu vernichten. Das ist die große Weisheit Gottes. Und am Kreuz zeigt sich auch Gottes Kraft. Denn Gott greift in diese Welt ein. Die Errettung, die Erlösung bedeutet immer ein Auftreten Gottes in unserer Welt. Auferstehung und leeres Grab gehören deshalb wesentlich zu diesem Glauben und gehören wesentlich zum Kreuz. Ein Gott, der nur zuschaut und sagt, alles wird gut, den kann keiner gebrauchen. Dieser Gott aber, der Gott Jesu Christi, er hat die Macht, uns zu erlösen. Und er hat es auch unter Beweis gestellt, indem er Christus von den Toten auferweckt hat.
Sie hören die Sendung Höre Israel bei Radio Horeb, die Bibelsendung zum dritten Fastensonntag im Lesejahr B mit Dr. Benjamin Biel aus dem Münchner Priesterseminar St. Johannes. Seine Auslegung zur zweiten Lesung folgt jetzt nun das Evangelium nach Johannes 2, 13 bis 25. Das Passchafest der Juden war nah. Und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um. Und zu den Taubenhändlern sagte er, schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passchafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
Mehr und mehr erscheint für viele unserer Zeitgenossen Religion überhaupt als verdächtig. Der Anspruch auf Wahrheit, auf eine Offenbarung Gottes und damit einen absoluten Maßstab gilt als Grund von Gewalt und Fanatismus. Und dieser Gedanke wird wahrlich nicht nur auf islamistische Terrorgruppen angewandt, sondern zielt auf Religion überhaupt ab. So müssen wir uns auch als Christen fragen, ob es Gewalt im Namen Gottes, Gewalt als Teil einer Religion geben darf. Wenn wir uns das Evangelium des Sonntags Anhörendes betrachten, dann scheinen wir hier allerdings zugeben zu müssen, dass selbst Christus der Gewalt gegenüber nicht ganz so abgeneigt war. Bei der Tempelreinigung ist davon die Rede, dass er Geiseln aus Stricken machte und die Tische der Händler umstößt. Die Jünger deuten dies als Zeichen des Eifers Jesu für den Tempel. An diesem Punkt schließen viele Theologen an, die Jesus als einen politischen Revolutionär deuten. Seit den 70er Jahren verbindet sich dieser Gedanke vor allem mit der Theologie der Befreiung. In dieser Bewegung versuchte man theologisch zur Befreiung der unterdrückten Völker in Lateinamerika beizutragen. In vielen Kreisen erschien auf einmal mit Berufung auf den Eifer Christi Gewalt als legitimes Mittel zur Errichtung einer besseren Welt. Der Eifer gilt als Antrieb der Befreiung. Und da dauert es auch nicht lange, bis die Parallele zur Zeit Jesu offensichtlich geworden ist. Palästina war ja damals von den Römern besetzt. Auch die Juden waren Untertanen, waren unterdrückt, wie eben auch die Völker Lateinamerikas oder in einer ähnlichen Weise. Eine Gruppe unter den Juden wollte sich damit nicht abfinden und kämpfte gegen die Römer. Sie hießen die Zeloten, auf Deutsch die Eiferer. Und einige Theologen rechneten Jesus selbst zu dieser politischen Fraktion und sahen in der Tempelreinigung den Beweis für ihre These. Glücklicherweise überliefert uns das heutige Evangelium auch noch eine kurze Notiz, in der die Jünger, die Augenzeugen dieses Geschehens, deuten, was da passiert ist. Und ich glaube, das erschließt uns den eigentlichen Sinn dieser Tempelreinigung. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Dieser Satz kommt den Jüngern in den Sinn, als sie Jesus bei der Tempelreinigung sehen. Dieser Satz ist aus dem Psalm 69 genommen, einem Passionspsalm. Die Augenzeugen sehen also in dem Eifer Jesu keinen Aufruf zur Gewalt, sondern sie sehen darin einen Eifer, der zum Leiden bereit ist und das Leiden annimmt. Der Beter des Psalms leidet an der verfälschten Gottesverehrung und dem verfälschten Glauben. Er beklagt diese Verfälschung und das Leid, das er deswegen erdulden muss. Der Psalm endet mit der Zuversicht, dass Gott selbst sein Volk retten werde und die Unterdrückten endlich aufatmen können. Es geht Christus also nicht darum, Gewalt zu legitimieren und als gültigen Weg des Gläubigen zu beschreiben. Dann hätte er auch nicht alleine im Tempel eine solche Auseinandersetzung gesucht, sondern hätte sich sinnigerweise eine Miliz zusammengestellt. Ihm geht es darum, die wahre Anbetung Gottes wieder zu ermöglichen. In der festen Zuversicht, dass Gott selbst eingreifen wird und die Unterdrückten rettet. Sein Eifer ist der Ausdruck für seine Zuversicht und für die Bereitschaft für dieses Ziel, auch Leid in Kauf zu nehmen. Das Zeichen und das Ziel vollzieht sich hier schon in der Reinigung selber. Denn zunächst einmal soll der Ort, der Tempel, gereinigt werden und wieder für das Glaubensleben ein Zuhause bilden. Die Zweckentfremdung des Tempels zerstört seine geistliche Dimension. Nur ohne diese Zweckentfremdung bleibt es der Ort des Gebetes und der Gottesbegegnung. Deshalb sind auch die besonderen Verhaltensformen im Tempel damals oder auch heute in unseren Kirchen keine Gängelungen, sondern sie helfen dabei, diesen Ort als Ort des Gebetes zu erhalten. Die Reinigung gilt aber nicht nur dem Ort, dem Tempel, sondern vor allem den Menschen, die durch einen verfälschten Glauben in die Irre geführt werden. Christus handelt hier sicherlich im Sinne des jüdischen Gesetzes, dass die Augenzeugen ihn mit dem leidenden Gottesknecht identifizieren und dem Psalm 69 auf ihn beziehen, zeigt, dass es nicht nur um ein beispielhaftes Handeln Jesu geht, das wir nachahmen sollen. Damit wird angezeigt, dass Jesus für uns etwas vollbringt, was sonst niemand vollbringen könnte. Er kann wirkliche Reinigung bewirken und damit die Anrufung Gottes wieder ermöglichen. Mit der Zeit ist diese verschüttet worden, als man den Tempel allzu pragmatisch gebrauchte. Gerade indem Christus den Tempel wieder als Ort des Gebetes herstellt, ermöglicht er eine Reinigung der Gläubigen, die dort beten. Diesen Gedanken bringt Christus dann an sein eigentliches Ziel, indem er vom erneuerten Tempel, dem endgültigen Tempel, spricht. Mit diesem Tempel meint er kein Gebäude aus Stein, Holz, Glas oder sonst etwas, sondern er meint seinen Leib. Der Leib des Herrn, der auch in jeder unserer Kirchen im Tabernakel aufbewahrt wird. Deshalb können wir diese Gedanken auch auf unsere Kirchengebäude übertragen. Nicht, weil sie die Nachfolger des Tempels wären, sondern weil das Altarsakrament, die Eucharistie, dort aufbewahrt wird. Zwei Gedanken aus dem Weihegebet des ersten jüdischen Tempels können uns weiterhelfen, auch diese besondere Gegenwart, diesen Ort der Reinheit unseren Kirchen zu verstehen, wenn wir uns zur Feier des Altarsakramentes versammeln. Zum einen, der Tempel kann Gott nicht fassen. Selbst der Himmel kann ihn nicht fassen. Das Altarsakrament, die Eucharistie, schließt Christus nicht ein in einem Stück Brot, sodass wir sagen könnten, er ist da und sonst nirgendwo. Er reicht weit über das Sichtbare hinaus. Damit ist Eucharistie auch nicht Einkerkerung Christi, den wir dann im Tabernakel einschließen. Das Zweite, sein Name soll hier wohnen, heißt es im Weihegebet. Er ist in diesem Brot so gegenwärtig, dass wir in der Eucharistie, wenn wir ihn empfangen oder auch in der Anbetung, ihm wirklich begegnen können, ihm gegenübertreten, uns von ihm nähren lassen können. Seine Gegenwart wird hier greifbar. Und deshalb ist es auch sinnvoll und richtig, dass dort, wo wir Eucharistie feiern, diese Orte besonders weihen und die Weihe dieser Orte auch feiern, weil damit Christus selbst inmitten unserer Städte, unserer Dörfer ansprechbar und greifbar wird.
Wir hörten die Worte der Auslegung durch Dr. Benjamin Biel, den Subregens des Münchner Priesterseminars, zum heutigen Sonntagsevangelium für den kommenden Sonntag nach Johannes 2, 13 bis 25. Dies ist nun die Möglichkeit für Sie, liebe Zuhörer, bei Radio Horeb, sich mit einzubringen für ein gemeinsames Bibelteilen. Welche Gedanken sind Ihnen gekommen? Welche Impulse oder vielleicht auch welche Fragen? Wir haben einen fachkompetenten Priester an unserer Seite, der Ihnen sicherlich auch Antworten geben kann. Aber bringen Sie sich auch mit ein, denn viele der Worte sind vielleicht auch in Ihr Herz auf einen besonderen Punkt gefallen oder auch gekommen, der Ihnen für das Leben die weiteren Schritte sagen oder geben will. Die Telefonnummer, uns in dieser Runde zu erreichen, ist die bekannte 089 517 008 008, außerhalb von Deutschland die 0049, dann die 89 517 008 008. Nach ein paar Takt Musik lassen wir die Worte Gottes noch einmal nachklingen, die Auslegungsworte, die für dieses Sonntagsevangelium uns berühren soll und will. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Höre Israel, die Bibelsendung für die Texte des kommenden Sonntags, des dritten Fastensonntags. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Ein herzliches Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe einen Gedanken und vielleicht ist das auch ein Grund für die Vehemenz dieser Austreibung gewesen. Jesus hat ja ganz klar erkannt und wusste es ja auch, dass Tieropfer nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr geopfert werden sollen, um den Glauben an Gott, den Vater, seine Gunst dafür zu erreichen, dass man glauben kann. Ich denke, dass das wohl auch ein ganz tiefer Grund war, dass Jesus so, ja, gewalttätig, muss man ja sagen, vorgegangen ist, weil er wusste ja genau, wie unnötig diese Tieropfer waren, weil er ja jetzt das Opfer ist und er hätte ja gar nicht sich opfern müssen, wenn die Menschen aufgrund dieser Tieropfer tatsächlich zum echten Glauben gekommen wären. Und das war ja nicht der Fall. Also da spielt wohl vieles in seinem menschlichen und göttlichen Bewusstsein, was er ja gleichzeitig hatte, eine große Rolle.
Herr Dr. Benjamin Biel, was kann man dazu sagen?
Ja, natürlich die zentrale Funktion des Tempels, wie wir richtig gehört haben, war ja die Opfer darzubringen, die verschiedenen Opfer, die großen für das ganze Volk, die persönlichen. Das war ja relativ komplex, weswegen das ja auch ein erheblicher Betrieb geworden ist mit den ganzen Opfertieren. Und dass Jesus sich mit dem Tempel selber gleichsetzt, zielt ja genau darauf ab, zu sagen, die Funktion des Tempels wird überflüssig sein. Weil nicht nur wird das von ihm ersetzt, sondern natürlich noch einmal überboten. Weil er bringt durch seine Lebenshingabe Erlösung in die Welt, wie sie auf andere Weise nie möglich gewesen wäre. Die Tieropfer in Israel hatten ihren Ort, hatten ihre Zeit, waren auch Ausdruck des Glaubens des jüdischen Volkes an den einen Gott des Himmels und der Erde. Aber es war eben nur das Vorletzte, nur Vorausbild auf das, was dann kommen sollte. Und dieses Vorausbild hat uns ja zum Beispiel die wunderbare Bezeichnung Jesu geschenkt als das Lamm Gottes.
Genügt es Ihnen in der Antwort? Denke ich, war eine schöne Antwort.
Ja, danke.
Danke. Alles Gute Ihnen. Ja, Herr Dr. Benjamin Biel, es ist noch eine Anruferin in der Leitung gewesen. Sie hat nur gemeint, dass die Frage ist so banal, hat sich nicht getraut. Aber das ist der Aufruf auch an Sie zu Hause, wieder anzurufen unter der 089-517-008. Außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008. Keine Frage ist zu banal, also wir versuchen es in diese Runde der Bibel, des Bibelteilens mit hineinzunehmen. Ich habe mir bei den 10 Geboten heute schon ein bisschen Gedanken gemacht, denn in Klarheit sind sie ja kaum zu überbieten. In der Kurzfassung werden eigentlich ein wichtiger Satz, Sie haben es in der Auslegung schon erwähnt, weggelassen. Gott, du bist der Einzige und ein eifersüchtiger Gott. Da gibt es ja noch viele Sachen, die wir heute gelesen haben. Ich denke mal, warum leben oder warum tun Menschen sich so einfach alles abzulegen? Die 10 Gebote, wenn man genau nimmt, hat man ja jeden Tag zu beichten, wenn man es genau nimmt, oder?
Ja, das ist tatsächlich die Schwierigkeit, das dann auch wirklich umzusetzen und nochmal, naja, das wirklich umzusetzen. Man muss es dann auch wollen, so zu leben. Man muss sich ja vorstellen, man könnte diese 10 Gebote ja auch anders übersetzen. Aus dem Hebräischen ist es nicht zwingend zu übersetzen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, sondern der Text lässt auch die Übersetzung zu, du wirst nicht töten, du wirst nicht die Ehe brechen. Dass das dann nochmal von dem Anfangsteil der Lesung bedeutet, wenn du wirklich ganz an Gott glaubst und du ganz von dieser Kraft erfüllt bist, wenn du ja vollkommen und heilig bist durch ihn, dann wirst du so leben. Also das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Komponente, die in diesem Text drinsteckt und die auch deutlich macht, auch wenn uns hier 10 Gebote klar vorgeschrieben werden, heißt es trotzdem, dass es letztlich auf Gottes Beistand und Gottes Kraft ankommt, auch das zu leben. Dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass wir das aus eigener Kraft alles hinkriegen. Ich meine, die ganz groben Sachen, das kriegt man auch selber hin. Aber Ehre deinen Vater und deine Mutter, da wird es dann manchmal schon schwierig. Also jetzt, wenn man sich im Moment die Lebenssituation vieler Leute anschaut, wo man mit dem Lockdown nicht mehr rauskommt und jetzt seit einem Jahr aufeinander sitzen, das kann auch mal wirklich dann haarig werden, die ganze Geschichte. Oder du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Da sind die Hürde immer so klein, da wieder drüber zu kommen und man ist so unaufmerksam und dann hat man schon wieder irgendeinen Unfug gesagt. Oder du sollst das Haus deines Nächsten begehren oder irgendetwas anderes von deinem Nächsten. Wie schnell ist man da wieder dabei mit einem eifersüchtigen Blick und dass man meint, beim anderen sei alles besser und das möchte ich auch haben und das und das. Also diese Klarheit verweist uns auch immer wieder darauf, so klar ist es, wenn ich ganz von Gott erfüllt werde, dann ist es auch so klar, dass ich so lebe. Aber auch dafür braucht es eben den Beistand Gottes, die Gnade Gottes, damit wir das leben können, wenn wir darüber jetzt, wie wir es jetzt machen, darüber sprechen und das auch betrachten in der Heiligen Schrift, ist dann, glaube ich, diese Klarheit ein Moment, wo man merkt, Mensch, das ist ja wirklich was Richtiges hier. Auch wenn ich es nicht schaffe, das im Leben umzusetzen und ich mir Schwerpunkt tue mit dem einen oder anderen, ich merke doch, wenn ich das lese, wenn ich das höre, da steckt so viel Wahres, so viel Aufrichtiges drin. Das ist doch wirklich ein Leben, wie es gelingen kann.
Also eine wahre Tempelreinigung in mir selbst sozusagen, oder?
Ja, da gibt es ja auch viel genug Banales, was ausgetrieben gehört.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Sie will ich jetzt auf Sendung nehmen. Eine Anmerkung dazu. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Sie sprachen eben gerade das Wort aus, worüber ich reden wollte. Und zwar geht es um die Reinigung des Tempels in uns, wo auch der heilige Paulus drüber spricht. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, ja? Und diese Reinigung können wir was dazu tun, indem wir zur heiligen Beichte gehen. Dass der Tempel in uns wieder gesäubert wird und dass wir unsere Sünden bereuen. Ist das jetzt zu nicht richtig, was ich zu dem Thema sage? Mhm.
Ja, natürlich. Also wenn man das jetzt übersetzt, die Tempelreinigung, wo geschieht denn sowas in meinem Glaubensleben, ist sicherlich die Beichte der erste Ort dafür. Und auch schön, dass Sie diesen Gedanken von Paulus angesprochen haben. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Auch eine wunderbare Vorstellung, die sich da zeigt und wo man dann auch merkt, wenn wir glauben, dann ist es nicht nur was nur im Kopf oder nur im Herzen ist, wo man sagt, ich vertraue darauf, sondern das macht man mit Leib und Seele, mit Herz und Sinnen, mit allem, was dazugehört. Und ich finde das einen ganz, ganz tollen Punkt an unserem katholischen Glauben, dass wir hier wirklich mit allen Sinnen, mit allem, was wir haben, glauben können. Oder dass wir mit allem beten können, wenn wir im Gottesdienst den Weihrauch riechen, wenn wir die schöne Kirche sehen, wenn wir knien dürfen, wenn wir stehen, wenn wir singen, da tut sich doch wirklich erst der ganze Mensch auf, wenn dieser Leib auch mit dabei ist und alles.
Ja, und das macht er auch bewusst, wenn wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, in uns, dass wir auch einen Teil Heiligkeit in uns tragen, ja?
Ja, genau, das ist ja der. Ich hatte gesagt, dass das so der Tempel, der mit Christus, der sich mit dem Tempel dann gleichsetzt und wie wir das so mit der Eucharistie ein bisschen weiterspinnen können. Wenn wir die Eucharistie empfangen, dann wird es ja auch nochmal im Gottesdienst deutlich, wir sind in diesem Sinne der Tempel, in dem wir Christus in uns aufnehmen und Christus auch in uns wohnt.
Ja, das ist etwas so Wunderbares, dass man das manchmal sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Das kann man einfach nur liebend und glaubend annehmen. Ne?
Ja, das ist was Wunderbares. Damit wird man nie fertig werden.
Ja.
Danke. Wir haben zwei weitere Hörerinnen noch in der Leitung. Als erstes Frau Müller in Ravensburg. Frau Müller, grüß Gott. Können Sie kurz Ihre Frage schildern oder Ihre Anmerkung?
Ich hatte so eine Nächstenliebe, auch wenn das jetzt gerade nicht heute dran gekommen ist. Aber gerade wenn man der Tempel Gottes ist und geliebt, also von Gott, nicht von Gott geliebt, dieser soll, heißt dann oft, man soll andere über sich stellen, also nicht nur der nächste Liebe wie sich selbst, sondern sogar noch drüber, also aber das passiert ja oft, da ich muss andere gar nicht über mich stellen, weil die selber von mir eher Erbietung erwartet und bestimmt, wer höher ist und so. Mhm. Da habe ich Schwierigkeiten. Auf der einen Seite soll man sich selber lieben und gleichzeitig andere höher einschätzen.
Ja, ich glaube, das Wichtige haben Sie schon gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja.
Und das setzt ja immer voraus, dass man auch Liebe zu sich selbst hat oder die Vorstellung, behandle jemand anderen so, wie du es dir selber auch erwartest. Und das kann man übrigens in dem Sinne nicht umdrehen. Das heißt, nicht fordere von anderen, dass sie sich so und so benehmen. Also auch jemand, der sich über einen stellt, erfüllt ja damit nicht einfach das Liebesgebot. Auch das, was Jesus sagt, man kann sein Leben hingeben, wenn man es selber schenkt. Aber nicht jemand anderes darf sich das nehmen. Das ist ja was völlig anderes, als wenn da irgendwer meint, er würde einen Anspruch haben darauf. Jemanden zu einem bestimmten Zweck gebrauchen. Das wäre im Prinzip wieder, um es auf die Tempelreinigung zu bringen, dann wird der Mensch, der Tempel des Heiligen Geistes ist, zweckentfremdet.
Mhm.
Wenn er nicht mehr als Tempel des Geistes gesehen wird. Und das ist genau das, was Christus im Evangelium ja auf die Palme treibt.
Ja, dann auch für die Ego-Pflege. Ja, danke.
Herr Müller, danke Ihnen auch, alles Gute. Und dann versuchen wir, das Ganze umzusetzen, was Dr. Benjamin Biel uns jetzt so mit auf den Weg gegeben hat. Ja, wir hatten gerade noch eine Anruferin, die leider nicht im Hintergrund zu hören war. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eine Frage für mich noch gebunkert, aber möchte auch Ihnen sie noch ermutigen, sich mit einzubringen, weil die Situation natürlich in dem Evangelium so geschildert wurde, viele kamen zum Glauben an seinen Namen. Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Wow, da müsste man sagen, heute würde man sagen, er hat die absolute Seelenschau. Was er da wohl auch so gesehen hat.
Ja, das kommt ja relativ häufig vor, dass das Christus Leute wirklich durchschaut. Es steht im Originaltext und auch, dass er blickte in sie hinein. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Es gibt eine wunderbare Szene in der Lukas-Passion. Als Jesus verhaftet wird, folgt ihm Petrus. Und als der Hahn kräht, dreht sich Christus zu Petrus um und schaut ihn an. Und dann heißt es, und Petrus fing an, bitterlich zu weinen. In diesem Moment, wo genau dieser Blick Jesu, finde ich, am stärksten im Evangelium dargestellt ist. Er wirklich, der uns Menschen bis auf den Grund durchschauen kann. Und der weiß, was in uns los ist. Und der natürlich auch jetzt, um es auf das Evangelium nochmal zurückzubringen, er weiß in diesem Moment, dass jetzt die anderen noch nicht begreifen, was hier geschieht. Auch die jetzt schon zum Glauben an ihn gekommen sind, das ist ja alles noch zaghaft, anfanghaft. Die Apostel machen ja öfter mal den Mund auf und da kommt ja auch oft Schmarrn dabei raus, wenn sie versuchen, das, was sie im Glauben schon erfasst haben, umzusetzen, weil es einfach noch so unfertig alles ist, bis sie Christus am Kreuz sterben sehen und ihm als dem Auferstandenen begegnen. Und erst wird dieser Glaube auch seine Fülle und seine Kraft haben, damit dieser Blick Jesu eben als der heilsame Blick verstanden wird.
Ja, der heilsame Blick, das ist natürlich das Gesamtpaket, was man sich erhofft, wenn man auf Jesus blickt. Was mir in Ihren Ausführungen, Dr. Benjamin Biel, so gefallen hat oder auch, sage ich mal, wieder zum Nachdenken gebracht hat, was Gott absolut zuwider ist, ein gefälschter Gott, sich als gefälschter Gott auszugeben, Gott gleich zu sein. Das ist natürlich heutzutage oft zu finden, wenn man in die Gesellschaft schaut, aber vielleicht auch bei einem selbst, dass man sich wirklich ja ohne Gott so gerade in dieser Zeit aufhält und sich auf die Wege macht, wie Gott zu sein. Das ist natürlich so ein hartes Wort und wo man sich auch natürlich gerade in dieser österlichen Bußzeit auch besonders an die Nase greifen kann.
Ja, aber es ist auch was Schönes, weil es ist ein Punkt, wo viele Leute, die sie auch selber als ungläubig oder nichtgläubig bezeichnen würden, erstaunlicherweise wirklich noch ein Gespür dafür haben. Als ich während meines Studiums in Stuttgart beim Daimler gearbeitet habe, hat man auch eine Diskussion über den Religion und Glaube. Und da sagte einer der meiner Mitarbeiter: Ich glaube nicht an Gott, ich brauche keinen Gott, ich bin mein eigener Gott. Und dann sind zwei erschrocken, die mit Glaube, Religion so nichts am Hut haben. Und ich sag, haben gesagt, das kann man nicht sagen und das geht nicht und das sei gefährlich. Also selbst die hatten das Gespür dafür, dass da was ganz, ganz grob falsch sein muss. Und wenn wir das so klar in Worte fassen, dann ist das, glaube ich, was ganz Grundsätzliches, was wir spüren. Die Gefahr ist natürlich immer, wenn etwas sich so ähnlich gibt wie Gott und ihm zum Verwechseln ähnlich wird, ihn praktisch nachäfft. Das ist ja auch ein typisches Motiv in der Heiligen Schrift. Wenn der Teufel auftaucht, dann äfft er oft Gott nach und versucht, die Leute irgendwie reinzulegen, dass sie glauben, er sei der eigentliche Gott. Und dieses etwas, das sich zum Verwechseln ähnlich macht oder als Gott ausgibt, als Fälschung, das ist immer wirklich das entscheidend Gefährliche. Wie gesagt, Zweifel gibt es in jedem Glaubensleben. Phasen der inneren Leere, der Trockenheit gibt es in jedem Glaubensleben. Das ist alles gar nicht das Problem, das Gott hat. Aber dort, wo jemand so tut, als ob er es wäre. Ja.
Tja, dann hoffen und beten wir, dass wir wirklich rein und klar vor Gott stehen und auch Gott gutgefällig sind. Wir haben eine letzte Hörerin in der Leitung, Frau Kulle aus Dresden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte zu dem Evangelium noch Folgendes sagen. Also ich freue mich immer, wenn dieses Evangelium wieder auf der Tagesordnung steht. Mich spricht diese Leidenschaft Jesu sehr an. Mit dieser Leidenschaft, diese Händler, die diesen heiligen Ort verunreinigen und mit oberflächlichem Versehen dort auszumerzen. Und das ist nicht immer nur ganz lieb und Jesus allen zuspricht, sondern dass er klar Stellung bezieht. Und das ist so das, was mir in dieser Zeit in meinem Glaubensleben sehr wichtig ist, auch innerhalb unserer Kirche, wie sie sich derart auch zeigt, auch mit dem synodalen Weg, diese Leidenschaft zu entwickeln, selber auch das Rückgrat zu haben, an der einen oder anderen Stelle klar zu sagen, wo ich den Eindruck habe, jetzt geht es hier an die Oberfläche und jetzt werden hier, ich nenne das Beispiel, wir hatten vor 2 Jahren die Diskussion mit einem, einmal im Monat sollte ein Wortgottesdienst sein, weil angeblich die Priester nicht zur Verfügung standen, was aber nicht an dem war. Und diese Wortgottesfeier logischerweise keine Eucharistiefeier enthielt. Und da war für mich ganz klar einzustehen für das Wichtigste und Heiligste, nämlich keine Alternative zur Eucharistiefeier jetzt auf den Plan zu rufen, weil das vielleicht jetzt gerade ganz schick ist, ne? Mhm.
Frau Kulle, dann möchte ich jetzt kurz mal dazwischen gehen. Die Zeit neigt sich zum Ende, dass wir unseren Referenten noch mal kurz darauf antworten lassen. Danke.
Ja, Frau Kulle, es ist auch etwas, muss ich sagen, was mich sehr anspricht. Jesus und auch oder im Alten Testament Gott jetzt in der Exodus-Lesung als wirklich einen leidenschaftlichen Gott, der weiß, es geht um das Höchste, um das Entscheidende und das werde ich nicht einfach in einer grauen, langweiligen Art und Weise machen. Mhm. Da wird Pfeffer drin sein in der ganzen Geschichte. Genau. Und ich meine, das zeigt uns doch erst an, wie tief dieser Glaube gehen kann und wie wichtig dieser Glaube für unser Leben ist. Ja. Und wie wichtig es immer wieder darum ist, dass wir begreifen, um was versammeln wir uns denn? Was feiern wir denn, wenn wir zum Beispiel zum Gottesdienst zusammenkommen oder wenn wir uns am Sonntag treffen? Ich habe ja nichts dagegen, wenn man Wort Gottes feiern oder Andachten hält, noch und nöcher. Aber es muss klar sein, dann gibt es den Platz für die Messe. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Mhm. Wenn jemand auch noch was anderes, es gibt vieles andere in unserem Glaubensleben. Das alles oder vieles hat da auf jeden Fall, kann seinen Platz haben, aber wir können doch nicht die Messe ersetzen. Das, wo wir das Zentrum unseres Glaubens feiern, Tod und Auferstehung Jesu, das kann ich durch nichts anderes ersetzen. Und er selber hat es uns ja geschenkt, hat uns den Auftrag gegeben. Und das feiert ihr. Und das, so feiert ihr euren Glauben. Und daran, auch an diese einfachen Wahrheiten, immer wieder zu erinnern, immer wieder klarzumachen, wie entscheidend das ist. Ich bin ja selber hier in der Priesterausbildung tätig und natürlich haben wir auch Frage mit Berufung viel zu tun. Nur wenn wir wirklich klar machen können als Kirche, wie wichtig das ist, die Eucharistie, wie entscheidend das für unser Glaubensleben ist, welches große Geschenk, dass wir uns um den gekreuzigten und auferstandenen Herrn versammeln dürfen, dass er uns begegnet. Nur dann, wenn wir diese Ernsthaftigkeit und auch den Pfeffer dazu haben, dann wird der ein oder andere auch wieder aufgerüttelt werden und merken, Mensch, da ist doch mehr dran. Und ist es nicht auch was für mich? Ruft mich nicht Gott auch dazu?
Das kann man als das Wort zum Sonntag sagen. Wir sind nicht bei ARD, wir sind bei Radio Horeb. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Referenten, Subregens Dr. Benjamin Biel aus dem Münchner Priesterseminar für die Auslegung des Sonntagsevangeliums des dritten Fastensonntags und für seine guten Worte und Antworten bei den Hörern. Sie können diese Sendungen nachhören in unserer Mediathek unter www.horeb.org. Auch am Montag wieder eine CD bestellen unter der 08328 921 120 über unsere App oder auch über Alexa nachhören, also all die Variationen, um sich vielleicht noch einmal zu vertiefen. Mein Name ist Peter Kiesel und ich gebe das Wort noch einmal zu unserem Priester um ein Gebet und den priesterlichen Segen.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
So begleite euch mit seinem Segen der gütige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.